Wo wohnt Gott? Das ist der Einstieg in meine Predigt heute. Und ich lade uns ein, uns mal so vorzustellen, was denken denn wir, wo Gott wohnt? Manche Leute stellen sich vor, dass Gott im Himmel wohnt. Irgendwo in einem jenseitigen Raum, in einer anderen Dimension. Ich habe mir als Kind schon Gedanken gemacht, wo Gott wohnt. Und ich habe mir das so vorgestellt: Gott sitzt auf dem Dach vom Aldi und er versorgt uns jeden Tag. Das ist vielleicht ein bisschen naiv gedacht, aber ganz falsch ist es auch nicht. Und wieder andere Leute sagen, Gott wohnt in der Natur, Gott wohnt in der Schöpfung, in der Unendlichkeit des Kosmos und auch in den Menschen, ja, in uns selbst, da wohnt Gott und in besonderem Maße in Jesus. Ich denke, dass alle diese Antworten richtig sind und wenn man in die Theologie schaut, dann merkt man, über Jahrhunderte haben sich Menschen darüber Gedanken gemacht, wo wohnt eigentlich Gott? Einer hat eine ganz kurze, knappe Antwort auf diese Frage gefunden und dieser Mensch lebte vor fast 1000 Jahren. Bernhard, so hieß er, war der Sohn eines Ritters, eines typischen mittelalterlichen Ritters. Er lebte in einem schönen, prächtigen Gebäude, so eine Art Burg, kann man heute noch angucken. Und er diente Gott und dem König. Denn ein Ritter war ein Ehrenmann und er hatte zwei Dienstherren. Das war der König und das war Gott. Das ist seine Bestimmung. Und Bernhard nahm diese Bestimmung oder Berufung sehr ernst, wobei ihm der Dienst für Gott noch wichtiger wurde als der Dienst für den König. Also trat er in ein Kloster ein, er sagte so, ich will ab jetzt nicht mehr Ritter sein und legte den Dienst am Schwert nieder und trat im Jahre 1112 in ein Kloster ein und wurde Mönch. Und irgendwie muss er eine solche Begeisterung dafür gehabt haben, dass erstaunlicherweise auch noch vier seiner Brüder ins Kloster eintraten und auch seine Schwester Humbelina wurde Nonne in einem Frauenkloster. Ich weiß nicht, was der Vater dazu gesagt hat, dass ein Teil seiner Kinder jetzt auf einmal so fromm waren. Aber Humbelina wurde später eine bekannte Äbtissin, die Chefin eines Frauenklosters. Und Bernhard wurde der Abt einer Abtei, der Zisterzienserabtei, also der Chef einer Abtei. Wieso erzähle ich das so ausführlich? Weil dieser Bernhard ein ganz weiser Mann war und viele wichtige Texte und Gedichte sind heute von ihm überliefert. Und da ragt ein Satz heraus. Und da sagt er, er hat nämlich eine Entdeckung gemacht. Er sagte, das ist sein bekanntester Satz, wo Liebe ist, da ist Gott. Wo Liebe ist, kannst du weiter? Moment, machen wir weiter. Wo Liebe ist, na, machen wir zurück.
So. Ach so, wir dürfen natürlich nicht beide.
Ja, genau, ich mache es, ne, von hier aus richtig. Wo Liebe ist, da ist Gott. Und diese Erkenntnis hat Bernhards Leben umgekrempelt. Es ist eine einfache Entdeckung, fast simpel, dieser Satz. Aber es steckt so viel drin. Und offensichtlich konnte Bernhard in seinem Ritterdasein wenig Liebe erkennen oder entdecken, sonst hätte er nicht sein Leben komplett geändert. Wo Liebe ist, da ist Gott. Dieser Satz begeistert mich, gerade weil er so kurz ist und gleichzeitig auch so wahr. Und weil ich ihn mir merken kann. Also ich vergesse leicht, was ich mir merken will, aber diesen Satz schaffe sogar ich mir zu merken. Was bedeutet er? Überall da, wo Liebe zu spüren ist, da ist auch Gott. Überall da, wo liebevolle Gedanken sind, da ist Gott. Überall da, wo liebevoll gesprochen wird, da ist Gott. Und überall da, wo Liebe gelebt wird, da ist auch Gott. Was für ein praktischer Satz. Jetzt muss ich mir keine großen theologischen Gedanken mehr machen, wo ich Gott finden kann. Ich muss einfach nur gucken, wo sehe ich Spuren der Liebe? Ja, und dann weiß ich, da ist Gott. Wo kann ich Spuren der Liebe finden? Wo können wir Spuren der Liebe finden? Ich gebe diese Frage an euch weiter. Jetzt könnt ihr mal kurz überlegen, wo können wir Spuren der Liebe finden? Ich nehme das Mikro. Wenn jemand was weiß, kann das gerne, kann ich hinkommen oder ihr sagt es laut. Wo findet ihr Spuren der Liebe?
In meiner Ehe.
Mortesa, ich gucke gerade, ob es reicht.
In meinem Herz.
Gestern habe ich eine Frau aus einem Yogakurs beim Lidl getroffen und die sagte, die Menschen brauchen viel mehr Umarmungen, und dann hat sie mich in den Arm genommen und dann dachte ich, das ist doch mal wirklich schön.
Ja. Spuren der Liebe in einer Umarmung.
In meiner Familie, und ganz besonders ist mir das nur in den Sinn gekommen, in meiner Beziehung zu meiner Mutter.
In der Familie und in der Beziehung zur Mutter. In unserer Gemeinschaft hier. Mhm.
Schon allein in einem freundlichen Wort.
In einem Lächeln.
Ja, habt ihr es alle gehört? In einem Lächeln. Heike, ich...
Auf neuen Wegen.
Auf neuen Wegen. Mhm.
In einer Einladung von Geschwistern.
Wenn man eingeladen wird.
In Hilfsbereitschaft.
In Hilfsbereitschaft.
In der Natur.
In der Natur. Josi?
Liebe ist für mich Zeit zum Zuhören.
Zeit zum Zuhören. Brigitte?
Liebe ist vergeben.
Ja, in der Vergebung.
Wenn Gott unsere Gebete erhört.
Liebe ist da, wo ich verstanden werde.
Also ihr merkt schon, ihr könnt die Predigt eigentlich selbst halten, ne? Ja, wenn wir das zusammentragen, was wir alles an Erfahrungen von Liebe haben und wo wir denken, da spüre ich Liebe, das sind Spuren der Liebe, dann ist da auch Gott. Also Gott ist ganz praktisch da. Trotzdem möchte ich euch aber noch ein paar von meinen Gedanken auch noch mitteilen, die ich mir dazu gemacht habe. Ja, ich habe so auch überlegt, wo erfahre ich die Liebe? In der Liebe der Eltern zu den Kindern und in der Liebe der Kinder zu den Eltern. Was ist es wunderbar, wenn die Kinder auf einen zukommen, stimmt's, und einen umarmen und einen anstrahlen und sagen, Mama, ich hab dich lieb, Papa, ich hab dich lieb. In der Freundesliebe, in der sogenannten Philia, in guten Freundschaften, das ist auch eine Form der Liebe, für die die alten Griechen ein extra Wort hatten, Philia. In der sexuellen Liebe, in der Fürsorge füreinander, in der Fürsorge auch für schwächere Menschen. In der Liebe zu einer Idee, zu einer guten Idee, zu einer Initiative, zu einer guten Sache. Auch in der Liebe zur Gemeinde. Wo Liebe ist, da ist Gott. Wie kommt der heilige Bernhard dazu, diesen Satz zu formulieren? Wieso hat sich dieser Satz überhaupt 1000 Jahre gehalten? Und ist er überhaupt wahr? Stimmt er mit der Bibel überein? Das werden wir jetzt überprüfen. Ja, ich mache die Mitte. Ich ziele falsch? Ah, da ist es. Ja. Im ersten Johannesbrief, im Kapitel 4, da finden wir die Verse, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe, da gibt es Lieder für. Ja, Gott ist die Liebe, ein Kinderlied, ein bekanntes, mit dem ich aufgewachsen bin. Das singt sich so leicht. Aber was steckt alles dahinter? Wir haben also hier den Beleg aus der Bibel, wer liebt, der ist aus Gott geboren, der ist ein Kind Gottes und er kennt Gott, egal welche Voraussetzungen dieser Mensch hat. Egal wie intelligent oder schwer von Begriff er ist, egal ob jemand gesund ist oder krank, alt oder jung, ob jemand gebildet ist oder weniger, erfolgreich oder weniger, ob er sehr anerkannt ist oder weniger, ob sie eine problematische Vergangenheit hat oder ob er mal abgerutscht ist, alles egal. Das spielt für die Liebe keinerlei Rolle. Wer liebt, der kennt Gott. Punkt. Es gibt natürlich auch eine Kehrseite. Wer die Liebe nicht kennt und nicht übt, der kennt auch Gott nicht. Selbst wenn er das von sich öffentlich sagt. Diese Stelle im ersten Johannesbrief geht weiter und später finden wir, also er reagiert echt nicht, die Fernbedienung kriegt, machst du mal weiter. Und wenige Verse später kommt dieser Vers, niemand hat Gott jemals gesehen. Wieso auf einmal dieser Satz? Da geht es ja gar nicht um die Liebe. Doch, gerade deshalb steht dieser Satz da. Denn niemand hat Gott jemals gesehen, aber durch die Liebe können wir Gott sehen. Da wird Gott sichtbar. Niemand hat Gott also mit den eigenen Augen gesehen. Aber in unserer Liebe wird Gott sichtbar, in den Spuren der Liebe, die wir geben und die wir empfangen. Darin wird Gott erfahrbar. Also wir können lange darauf warten, von Gott eine Vision geschenkt zu bekommen. Ja, nur sehr wenige Menschen erleben das und überleben das, ja. Selbst in der Bibel hat Gott nicht direkt zu den Menschen gesprochen, sondern zum Beispiel durch eine Erscheinung, wie Mose das mit dem brennenden Dornbusch erlebt hat. Oder eine Wolkensäule, eine Feuersäule. Ja, niemand kann Gott sehen. Aber in der Liebe doch. Da können wir Gott sehen, da macht Gott sich sichtbar. Nächste Folie. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Ich kann auch sagen, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Das ist für uns völlig klar, dass in unserem Miteinander die Liebe wohnt, die Liebe ausgeübt wird. Das kam auch gerade in euren Aussagen sehr deutlich raus. Ja, die Liebe von Menschen untereinander, das ist ganz wichtig. Und der Schreiber des Johannesbriefes sieht das genauso. Er spricht hier nur von der Liebe unter Menschen. Er ist eben auch ein Kind seiner Zeit. Wenn ich mich heute aufmerksam in unserer Zeit umschaue, dann finde ich noch viel mehr Spuren, wo die Liebe wirksam wird. Nächstes Bild. Ihr erinnert euch vor wenigen Wochen die verheerenden Brände in Australien. Eine Katastrophe. Ja, Millionen von Hektar sind einfach verbrannt, ausgelöscht durch diese extremen Feuersbrünste. Und schätzungsweise 1 Milliarde Tiere sind umgekommen in den Flammen. Und viele Menschen haben jetzt spontan eine Idee gehabt. Nächstes Bild. Ja, da sehen wir Koalabären, die flüchten vor dem Feuer. Und nächstes. Ja, und ihr kennt vielleicht die Bilder aus der Zeitung oder aus den Medien. Und dann gab es Leute, freiwillige Helfer, die haben gesagt, wir nehmen ja verletzte Tiere bei uns auf. Das waren keine Tierpfleger, es waren auch die Tierstationen, aber die waren ja völlig überlastet. Das waren Privatleute, Leute, die gesagt haben, das tut uns wirklich leid und weh, dass diese Tiere derartige Schmerzen haben und sie haben dann Koalabären oder Wombats oder kleine Kängurus und andere Tiere aufgepäppelt, bis sie wieder sozusagen selbstständig, also in die Natur zurück können. So, verhungerte, verdurstete Tiere oder fast verdurstete werden aufgepäppelt. Gilt auch Tierliebe als Liebe? Ist Gott auch in der Tierliebe zu finden? Ich meine schon. Auch da ist Gott. Bleiben wir nochmal in Australien. Das nächste Bild. Ah, das ist nochmal, das fand ich auch schön. Diese alte Frau, die ein, ich glaube, es ist auch ein kleiner Koala-Bär, die ihm was zu fressen gibt. In Australien gibt es einen Wald. Das ist ein einzigartiger Wald. Den gibt es nur einmal auf der ganzen Erde. Und das ist in den Blue Mountains ein Volemienwald. Wir sehen jetzt ein Bild davon. So, diese Bäume sind ganz besondere Bäume. Es sind Fossilien, lebende Fossilien. Denn diese Bäume, die existierten schon vor den Dinosauriern und bis heute sind sie da. Aber es gibt nur ganz wenige, ungefähr 200 von ihnen. Und dieser weltweit einzige Baumbestand, der wirklich vor mehreren Millionen von Jahren sich da niedergelassen hat, also in Australien, gehört auch zum UNESCO-Weltkulturerbe, der war jetzt, also seit 200 Millionen Jahren gibt es diesen Wald. Muss man sich mal vorstellen, seit 200 Millionen Jahren gibt es diesen Wald. Und der war jetzt akut durch die Flammen bedroht. Das ist ein Artikel, den ich aus dem Generalanzeiger ausgeschnitten habe, weil ich dachte, das ist ja unglaublich. Und dann haben Menschen diese Bäume gerettet, unter Einsatz ihres Lebens. Nächstes Bild bitte. Ah, das ist, nee, da sieht man schon jemand, der, genau, der diese Bäume betrachtet. Was für ein Reichtum, dass wir 200 Exemplare von diesen Bäumen noch haben und die wären jetzt ausgelöscht gewesen. Also die Liebe zur Natur, ja, die Verbundenheit mit der Natur ist auch eine Form der Gottesliebe. Auch da, wo Menschen die Natur lieben und schützen, und unser Förster Wohlleben hier in der Eifel, der weiß da sehr viel drüber zu berichten, ja, auch da ist Gott. Wo Liebe ist, da wohnt Gott. Wo Liebe zur Natur ist, auch da wohnt Gott. Ich denke, es geht um eine universelle Liebe bei diesem Satz, um eine Verbundenheit mit allem, was lebt. Wir Menschen sind nicht die Krone der Schöpfung, wie viele denken und wie wir irrtümlich auch gelernt haben. Das heißt, wir haben nicht das Recht, uns die Erde und alle anderen Lebewesen untertan zu machen. Das ist eine fatale und anthropozentrische, das heißt auf den Menschen zentrierte, egoistische Perspektive. Nein, wir sind eingebunden und verbunden mit allen Lebewesen auf diesem Planeten. Und der Organismus Erde braucht ein Gleichgewicht und wir Menschen gehören mit da rein und haben die Aufgabe, dieses Gleichgewichts auch zu erhalten. Wir, wo Liebe ist, da ist Gott. Und da ist das Wirken Gottes. Wir sind also der Arm Gottes. Und wo Liebe ist, da ist auch das Herz Gottes. Und das Herz, das kam auch gerade in dem, was ihr zusammen gesagt habt, auch vor. Ja? Wir sind das Herz Gottes. Nächste Folie. Können wir da herzlos mit der Umwelt umgehen? Dass wir nicht herzlos mit anderen Menschen umgehen sollen, das ist uns schon klar. Aber auch die Natur, die Umwelt spielte eine Rolle. Und jetzt könnte es an dieser Stelle etwas unangenehm werden. Denn der Satz, wo Liebe ist, da ist Gott, dieser Satz beschreibt eine Ethik. Es ist die Ethik der Liebe. Die Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben, wie der berühmte Theologe, Arzt und Forscher Albert Schweitzer es formulierte. Wenn wir das Herz Gottes sind, können wir es dann unterstützen, dass Tiere industriell gehalten werden, damit wir im Supermarkt super billig massenweise an Fleisch kommen? Ich stelle mir selbst immer wieder diese Frage. Ja, also jedes Jahr werden auf der Erde rund 10 Milliarden Säugetiere und Vögel geschlachtet, die zuvor mit industriellen Methoden produziert wurden für unseren Speiseplan. Schweine zum Beispiel zählen zu den neugierigsten Säugetieren überhaupt und kommen vielleicht direkt nach den Menschenaffen. Und in den Mastfabriken werden Hunderttausende von Schweinen in winzige Käfige gezwängt, die nicht größer sind als sie selbst und in denen sie sich noch nicht mal umdrehen, geschweige denn nach Futter suchen können. Im ersten Monat nach der Geburt der Ferkel werden ihnen die Jungen weggenommen und gemästet und die Sauen werden erneut gedeckt. Tut es ihnen seelisch weh, wenn die Jungen weggenommen werden? Ja. Es ist zweifelsfrei erwiesen, dass Tiere psychische Bedürfnisse haben. Und sie brauchen Geborgenheit, Sicherheit, Nähe und Kuscheln. Also mein Opa hatte einen kleinen Bauernhof in Mecklenburg und ich war als Kind sehr oft da, jedes Jahr, den ganzen Sommer. Und mein Lieblingsplatz war der Schweinestall und die Schweinewiese. Also ich mochte einfach diese Schweine so, sie waren so witzig und sie haben gegrunzt und so und ich fand die einfach klasse. Und dann habe ich beobachtet, wenn die Schweine sich hingelegt haben, dann haben sie sich immer alle auf einen Haufen gelegt. Ja, mein Opa hatte so 4 Schweine und die lagen immer alle übereinander dicht an. Und ich habe mich echt kaputt gelacht, weil ich dachte, die sind ja genau wie wir. Ja, also wenn wir kuscheln, meine Familie, mein Bruder, meine Eltern und ich, wir liegen auch dann, wir kuscheln und die wollen auch kuscheln. Das hat mich berührt. Wenn wir das Herz Gottes sind, wie können wir Tiere so ausbeuten, seelisch und körperlich? Ich könnte jetzt stundenlang weitersprechen, das möchte ich nicht, über das Leiden der Kühe, über die Küken, die geschreddert werden, über die Hühner, die komplexe Verhaltensweisen haben und denen verwehrt wird, Futter zu suchen, Nester zu bauen. Das Problem ist, wir wissen das ja alles und ändern nichts an unserem lieblosen Verhalten. In der Fachwelt nennt man dieses Phänomen die kognitive Diskrepanz. Das heißt, wir wissen, was richtig ist und wir tun das Gegenteil. Das ist in uns Menschen drin. Ja, diese kognitive Diskrepanz gibt es nicht erst seit heute, sondern sie ist als Denk- und Verhaltensmuster in uns tief verankert. Denn das, was wir kennen und gewohnt sind, das sperrt sich gegen die Veränderung und sei sie noch so logisch und überzeugend. Wir haben einen Widerstand, Liebgewordenes aufzugeben. Ich merke an mir diesen Widerstand, die Dinge aufzugeben. Und was können wir tun, um Liebe tatsächlich zu üben? Liebe ist gelebte, aktive Zugewandtheit. Sich jemandem zuwenden, das ist eine körperliche Bewegung. Also wenn ich mich dem Gunnar zuwende, dann wende ich mich ihm körperlich zu und ich gebe ihm meine Aufmerksamkeit. Also Liebe als Zugewandtheit und Aufmerksamkeit schenken. Das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, ja, sondern das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und die Zuwendung führt mich zur Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, sich in ein anderes Lebewesen hineinzuversetzen. Und das ist egal, ob das ein Mensch ist oder ein Tier oder ein Baum. Mitgefühl zu empfinden, Empathie ist der Schlüssel zur Liebe. Wir könnten auch sagen, wo Empathie ist, da ist Gott. Auch dieser Satz stimmt, denn er ist die Basis für den Satz, wo Liebe ist, da ist Gott. Ich möchte euch jetzt diese Schritte mal zeigen, diese Schritte zur Liebe, praktische Schritte. Jutta, machst du noch eins weiter? Wie kann ich lernen zu lieben? Schritt 1, haben wir gesagt, ich wende mich zu. Das ist die Zugewandtheit. Ich gebe meine volle Aufmerksamkeit einem Gegenüber, einem anderen Subjekt. Das kann ein Mensch sein, das kann eine Gruppe von Menschen sein, das kann ein Tier sein, eine Pflanze, die Natur. Schritt 2, ich fühle empathisch mit diesem Subjekt. Dadurch hört es auf, ein Objekt für mich zu sein. Empathie. Ich fühle mich hinein. Schritt 3. Jetzt wird mein Herz aktiviert zur Liebe. Ich spüre Erbarmen, Barmherzigkeit. Und Schritt 4. Ich handle aus Liebe. Jetzt wird's praktisch. Ja, jetzt kommt die aktive Hilfe, aktive Maßnahmen, praktische Maßnahmen. Und es fällt auf, die Liebe ist nicht der erste Schritt. Ja, wir können nicht aus dem Nichts Liebe produzieren. Auch Gott schenkt uns nicht Knallauffall die Liebe, sondern es erwartet von uns auch ein Aufmerksamschenken, eine Zugewandtheit. Ja, und dann kommt alles. Also Liebe entsteht, wenn wir uns zuwenden, wenn unser Herz bewegt wird, wenn wir Aufmerksamkeit geben und die Bereitschaft haben, uns in ein anderes Lebewesen hineinzufühlen. Übrigens ist es auch erlaubt, diese Schritte auf sich selbst anzuwenden. Selbstliebe, eine schwierige Aufgabe. Selbstliebe ist ja nicht gleich Egoismus oder Narzissmus, sondern eine liebevolle Haltung zu mir selbst aufbauen, gerade auch in den Bereichen, die ich an mir nicht so mag, wo ich mich schwer tue oder die ich sogar an mir verachte. Das ist eine wichtige Sache. Auch da funktionieren die vier Schritte. Ja, ich wende mich mir selber zu, auch gerade den Bereichen, wo ich vielleicht an mir leide. Ich schenke mir selbst die Aufmerksamkeit. Ich fühle mich in mich hinein und lasse auch mein Leiden zu. Und dann entsteht Liebe für mich selbst. Und ich kann mich Gott hinbringen und hinhalten und sagen, Gott, hilf mir, heile mich. Wo Liebe ist, da ist Gott. Ich schließe mit dem Schreiber des Johannesbriefes. Jutta, machst du noch einmal weiter? Genau. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Denn wo die Liebe ist, da ist Gott. Gott ist die Liebe. Und ich möchte den Bogen spannen zu dem, was Klaus am Anfang sagte. Ja, die Liebe ist wie ein Ofen, wie ein warmer Ofen, wo man sich in der Kälte gerne niederlässt und sich aufwärmt und Menschen trifft und sich einfach wohlfühlt. Und da, wo wir Liebe üben, da ist Gott und da fühlt es sich für die anderen Menschen an, als seien sie an einem warmen Ofen. Amen. Ich lade euch ein, jetzt noch einen Moment still zu sein, nochmal diesen Satz, wo die Liebe ist, da ist Gott, nochmal wirken zu lassen, zu euch sprechen zu lassen. Und dann möchte ich diese Stille mit einem Gebet abschließen.